Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Zukunft ohne Zeitung. Dumont scheint sich von seinen Regionalzeitungen trennen zu wollen.
Newsletter für die Zukunft. Die Geschichte des Social Media Watchblogs.
Warum ein kritischer Blick nötig ist. Soziale Netzwerke im Spannungsfeld zwischen Medien, Gesellschaft und Politik.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von der Bauer Media Group. Bauer hat heute zusammen mit Gruner und Jahr bekannt gegeben, eine gemeinsame Vertriebsgesellschaft mit dem Namen der Medienvertrieb DMV zu gründen. Zu dieser Meldung sagte der Bauer Verlag in einem offiziellen Statement, Zitat, nach Überzeugung beider Partner ist es für die Zukunftsfähigkeit unserer Verlage von großer Bedeutung, dass wir mit unseren herausragenden Marken und einem effizienten Vertrieb gemeinsam am Markt agieren. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Gruner und Jahr und werden alles dafür tun, das in uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.
Die zweite Meinung
kommt von Herrn Pähler.
Das ist ja schon eine große Überraschung, wenn man jetzt mal diesen PR-Gequatsche da sozusagen mal nicht bewertet. Noch vor einigen Jahren, da hätte vermutlich kein Experte eine solche Kooperation für möglich gehalten. Zwei Wettbewerber, die gemeinsame Sache machen, um unter einem Dach ihre ja eigentlich im Grunde konkurrierenden Medienprodukte zu verkaufen. Aber man sieht daran, wie groß der wirtschaftliche Druck für etablierte Medienhäuser inzwischen ist und dass die eigentliche Konkurrenz schon längst nicht mehr andere Medienhäuser sind, sondern neue digitale Player im Netz. Insofern finde ich diese Vertriebskooperation der beiden Verlagshäuser aus Hamburg einen spannenden Schritt, der letztlich dazu beitragen kann, Medienvielfalt zu sichern. Und das ist für mich auch einer der größten Unterschiede zu den vielen Medienzusammenschlüssen, über die wir hier sonst ja leider immer mal wieder berichten müssen, bei denen dann Redaktionen zusammengelegt und Stellen gestrichen werden.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das regionale und überregionale Medienmagazin.
Und zack, war auf einmal in dieser Woche ein Begriff wieder omnipräsent. Zeitungssterben. Grund dazu war eine Meldung, haben wir auf Horizont als erstes lesen können. Der Traditionsverlag Dumont will sich von sämtlichen Zeitungen trennen.
Vom Konkreten aus einer Zeitung haben wir in dieser Woche nicht erfahren. Aber trotzdem, was ist das für ein Signal, wenn ein Medienhaus, das seit mehreren hundert Jahren im Zeitungsgeschäft tätig ist, sich eben von diesen trennen will?
Darüber reden wir mit Ulrike Simon. Sie ist Medienjournalistin und auch die Autorin der Horizont-Nachricht und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Ulrike Simon.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, was steckt denn genau hinter den Plänen von Dumont?
Was steckt dahinter? Die aktuelle Führung um den Konzernchef Christoph Bauer und die Gesellschafter, also die Erben von Alfred Neven Dumont, dem Verleger, der 2015 gestorben ist, die haben keine Lust mehr auf Zeitungsgeschäft. Die wissen nicht, was sie mit Journalismus anfangen sollen, was sie mit Zeitungen anfangen sollen und sind jetzt wild entschlossen, alle regionalen Medien zu verkaufen. Also nicht nur die Zeitungen, Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, Mitteldeutsche Zeitung, sondern auch die Boulevardzeitung, also Hamburger Morgenpost, Express und Kurier. Dazu die Druckereien, die Anzeigenblätter, die zentralen Services. Alles das, was Dumont ausgemacht hat, soll verscherbelt werden.
Ist das denn jetzt eigentlich nur ein Plan, der in der Schublade steckt, oder wird jetzt ganz konkret auch nach dem besten Käufer gesucht?
Naja, also es gibt einen Verkaufsprospekt. Das hat eine Münchner Firma, die solche Transaktionen begleitet, erstellt. Götz Partners heißt diese Firma. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ja, ein Verkaufsprospekt gehobener Art. Und das wurde an diverse Verlage verschickt mit einer Frist nach dem Motto, guckt doch mal, wenn ihr ein Angebot übermitteln wollt, hier ist der Ansprechpartner. Und das bedeutet ganz klar, ja, die wollen das loswerden. Es gibt auch diesen Beschluss der Gesellschaft, dass sie wollen das loswerden. Jetzt ist nur die Frage, wer will's? Und wenn überhaupt, zu welchem Preis und im Paket oder gestückelt?
Macht es denn aus Dumont-Sicht Sinn, sich aus dem Zeitungsgeschäft zu verabschieden?
Also wenn man überhaupt gar kein Interesse an Zeitungen hat, ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich davon zu verabschieden. Aber es ist natürlich ein Trauerspiel. Über 12 Generationen hinweg ist dieser Verlag gewachsen. Es ist ein großer, stolzer, traditionsreicher Verlag aus Köln, der dort eine Monopolstellung hat. mit dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express. Also ich meine, das ist nicht irgendeine kleine Butze, das ist ein echt großer, ruhmreicher Verlag. Und die haben ja die Regionalmedien, sie haben keine Perspektive, keine Strategie für die regionalen Medien, schon die ganzen Jahre über nicht, seit dem Tod des Verlegers und unter der neuen Führung. Und sie haben nur gespart, aber ohne Idee dahinter. Naja, und jetzt ist alles rausgespart, was rauszusparen ist. Die Zitrone ist ausgepresst. Und jetzt sehen sie anscheinend nur noch einen Ausweg, nämlich Exit, raus, gucken, dass man dass sie es so teuer wie möglich verkaufen können. Nur, ich glaube, den Zeitpunkt, um Zeitungen noch teuer zu verkaufen, der ist vorbei.
Hm. Jetzt, nachdem das rausgekommen ist, dass die Verkaufspläne da sind, was sagt denn Dumont selbst eigentlich dazu?
Herzlich wenig. Also bei mir wissen sie ja, also ich hatte am Montagvormittag Fragen rübergeschickt nach Köln und habe dann abends eine Antwort bekommen, dass sie keine Antwort geben, also sprich keine Stellung dazu abgeben wollen. Und auch intern im Haus haben sie es nicht geschafft, in irgendeiner Form klar zu kommunizieren. Es gab dann nur im Intranet eine schriftliche Mitteilung, dass sie eben keine Stellung nehmen zu diesen Gerüchten. Aber es sind ja nicht Gerüchte, sondern es gibt ja diese Unterlagen. Und heute jetzt haben sie es dann immerhin, jetzt ist Donnerstag, seit Montag früh wissen sie, dass ich es veröffentliche. Am Dienstag bin ich rausgegangen damit, früh morgens. Heute haben die beiden Hauptgesellschafter, die ja die meisten Anteile haben, Isabella neben Dumont und Christian Dumont-Schütte, eine sehr wortreiche, aber ebenso inhaltsleere Erklärung abgegeben in ihren Zeitungen und im Internet.
Ich fand die Reaktionen auch interessant. Also erstmal hat es eine große Betroffenheit in der Branche ausgelöst, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Interessant auch, mal so als Beispiel rausgefischt. Markus Braug kommentiert bei Spiegel Online, das Jahr 2019 wird bitter. Daran heißt es, ich lese mal kurz zwei Sätze vor. Das Jahr 2019 wird für den Journalismus noch viele solcher schlechter Nachrichten bereithalten. Die Anzeigenmärkte brechen weg, die Tageszeitungen verlieren Abonnenten und nur wenigen Häusern gelingt es, digitale Angebote zu machen, für die die Leser bereit sind zu bezahlen. Teilen Sie diese pessimistische Erwartung?
Ich bin ja von Haus aus nicht gerade Pessimist und ich sag mal so, also ja, ich bin überzeugt, auch wie Markus Braug, davon, dass wir noch ein paar schlechte Nachrichten kriegen in diesem Jahr. Wir haben ja gerade mal Februar, vor zwei Wochen, drei Wochen, musste ich einen Artikel schreiben über die Funke-Gruppe in Essen, die jetzt nochmal weit über 300 wahrscheinlich Mitarbeiter entlassen wird, weil die eine erneute Sparrunde einläuten. Jetzt das und mit Dumont. Und ich sag mal so, voriges Jahr beim Zeitungsverlegerkongress, da findet immer Ende September statt, da war eine derartige Untergangsstimmung, dass man wirklich das Gefühl hatte, die Verleger sind des Verlegens müde. Sie kriegen keine Geschäftsführer, sie finden keine Nachfolger, sie würden gern verkaufen, wissen aber nicht an wen. Und also das war eine Stimmung, die war fürchterlich und die Anzeigenmärkte im vergangenen Jahr sind wirklich eingebrochen, nochmal eingebrochen und ich denke schon, dass da in diesem Jahr noch so einiges passieren wird.
Guck mal nochmal.
Aber nichtsdestotrotz, ich sagte ja Optimismus, während Dumont eben da keine Perspektiven, keine Idee hatte. Es ist ja nicht so, dass es nicht die Versuche gibt und auch durchaus mit Erfolgen digitale Abos zu verkaufen. Das heißt, wenn die Menschen eben vorrangig digital sich informieren, dass man sagt, okay, wenn du glaubhaften Journalismus haben möchtest, dann finanziert es mit, indem du eben digitale Abos abschließt. Und da gibt es bei Spiegel Plus eben dieses Angebot, die Welt macht das. Und das ist schon ein Weg, der hoffentlich gelingt, dass im Digitalen auch für Journalismus bezahlt wird, damit Journalismus überleben kann.
Nochmal Stichwort Optimismus. Wie viel davon müsste eigentlich ein möglicher Käufer mitbringen, der sagt, das macht für mich vielleicht Sinn, die Dumont Regionalzeitung zu kaufen? Oder muss man doch eher davon ausgehen, dass da einige Titel am Ende doch einfach verschwinden?
Schlecht sieht's aus, glaube ich. So schlimm sich das anhört für die Boulevardzeitung, also sprich für den Express, für die Hamburger Morgenpost und den Berliner Kurier. Schlimm ist es insofern, weil die waren ja wirklich mal, also die Hamburger Morgenpost auf St. Pauli, das war das Kiezblatt, das atmete den Lokalkolorit, genauso wie der Express in Köln. Schade, aber tatsächlich die Boulevardzeitungen, die werden bestimmt keinen Käufer finden. Außer dass die möglicherweise digital überleben. Also für die sieht es wirklich schlecht aus. Als mögliche Käufer würde ich sagen, man muss da nicht bloß mit Optimismus rangehen, sondern ganz BWL-mäßig überlegen, okay, ich bin ein Verlag, der in Ostdeutschland unterwegs ist. Passt es zu mir, wenn ich mir in Halle noch die Mitteldeutsche Zeitung dazu kaufe? Oder ich bin ein Verlag und sitze in Düsseldorf, sage ich mal, oder in Essen, also schon mal in NRW, könnte für mich es nicht in irgendeiner Form Sinn machen, ohne dass ich mit dem Kartellamt Probleme bekomme, den Kölner Stadtanzeiger zu kaufen. Und da werden jetzt bestimmt viele, also nicht viele, aber einige Verlage, so viele sind es ja nicht mal eine Handvoll, die in Frage kämen, die werden jetzt prüfen und gucken, ob es nicht vielleicht doch interessant sein könnte. Bis dato ist aber die Resonanz extrem verhalten und keiner schreit, hallo hier, ich habe die Millionen und lege sie auf den Tisch.
Sagt die Medienjournalistin Ulrike Simon bei Was mit Medien. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Was mit Medien? Das soziale Medienmagazin.
Den kritischen Blick auf soziale Medien, die gibt's zweimal die Woche per E-Mail und zwar vom Social Media Watchblog. Es sammelt, erklärt und hinterfragt die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Co.
Der Newsletter ist vom Journalisten Martin Fehrensen mit einigen Mitstreitern vor einigen Jahren gestartet worden und ist inzwischen zur Standardlektüre vieler Journalisten geworden. Der Bedarf scheint also da zu sein. Schließlich führen soziale Netzwerke ja auch zu großen Veränderungen in Medien, Politik und Gesellschaft. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über dieses Phänomen gesprochen.
Und auch dazu passend können wir auf der Homepage des Social Media Watchblogs lesen. Die Krux dabei, nur eine Handvoll Unternehmen entscheiden über die Spielregeln, wie diese Kommunikation funktioniert. Häufig nicht zum Wohle der Nutzer und schon gar nicht demokratisch legitimiert.
Also gut, wenn man da auch tatsächlich mal genauer auf die Finger schaut, was die sozialen Netzwerke so machen. Kein Wunder, dass aus dem Nebenbei-Projekt für Martin Fehrensen mittlerweile ein Vollzeitjob geworden ist. Er hat den Newsletter in einen Bezahldienst verwandelt.
Wie es ist, auf einmal sein eigenes Medium herauszugeben, wie er das Spannungsfeld zwischen sozialen Netzwerken und Gesellschaft sieht und warum er selber Facebook nicht nutzt, verrät er uns selbst. Denn Martin Fehrensen ist heute Abend bei uns zu Gast. Guten Abend, Martin.
Schönen guten Abend.
Heute Morgen ist die 528. Ausgabe von deinem Newsletter erschienen. Welches Thema hat dich da am meisten fasziniert, begeistert oder geärgert?
Also, das sind ja drei Ebenen. Am meisten geärgert hat mich tatsächlich eigentlich das Angebot von Facebook, sozusagen Nutzern die Möglichkeit zu geben, ein Fan-Abos zu kreieren. Das bedeutet also, künftig können Medienschaffende sozusagen ihre Fans auch bei Facebook fragen, ob die Fans nicht vielleicht bereit wären, eben sozusagen den Medienschaffenden etwas Geld dafür zu geben.
Pella, das wäre doch was für dich.
Dieser Deal, den Facebook da vorgeschlagen hat, der ist tatsächlich richtig schlecht und zeugt einmal mehr davon, dass Facebook nicht so richtig viel Ahnung davon hat, was Medienschaffende eigentlich interessiert und umtreibt.
Warum ist der Deal schlecht?
Na, Facebook möchte einerseits stolze 30% haben von den Einnahmen, die sozusagen der Medienschaffende dort von seinen Fans einnimmt. Das ist viel, viel mehr als zum Beispiel das bei Patreon der Fall ist, große Plattform aus den USA, da sind es 5%. Es sind auch mehr als Steady nimmt, die Plattform, die ich nutze, die hier von Kollege Sebastian Esser aus Deutschland kommt. Das sind da 10%. Und darüber hinaus ist auch wieder so eine komische lizenzrechtliche Frage. Facebook sagt, sie möchten eben auch weiterhin sozusagen die Hoheit über die Inhalte haben, selbst wenn der Künstler eben sich entscheidet, diesen Service gar nicht mehr nutzen zu wollen. Und da kommen wir halt wirklich in so einen Schlendrian schon wieder rein, wie wir das ganz, ganz häufig von Facebook kennen. Und ich denke, das ist erstmal kein verlässlicher Partner.
Lass uns aber erstmal über dein Newsletter sprechen, bevor wir nachher nochmal in die verrückte Welt von Facebook eintauchen. Wenn du jetzt nochmal so zur ersten Ausgabe zurückgehst, wie hat sich der Newsletter geändert? Steht mittlerweile der kritische Blick auf die sozialen Netzwerke stärker im Fokus?
Also sowohl als auch. Wir hatten eigentlich ganz zu Beginn mal davon geträumt, also wir, das sind vor allem Konrad Weber und ich. Konrad Weber ist beim SRF, zuständig fürs Digitale. Wir hatten damals, das war so 2010 roundabout, die Idee, dass man doch eine Plattform kreieren könnte, die eigentlich quasi wie so ein kleiner Hafen funktioniert, wo man sich zu Social Media im weitesten Sinne weiterbilden kann, wo man sozusagen Themen begegnet, die sowohl für die Gesellschaft als auch für Medienhäuser relevant sind, weil wir eben gedacht haben, okay, es gibt sozusagen nicht diese Berichterstattung, diese tagtägliche Berichterstattung zu den sozialen Netzwerken, zu Facebook, Twitter und Co. Und es wäre schön, so einen Ort zu haben. Und dann hat sich aber mit der Zeit herausgestellt, dass das ein etwas zu ambitioniertes Projekt ist und sozusagen auch die Berichterstattung anzieht und es vielleicht viel interessanter wäre, sozusagen einen kuratierten Überblick zu kreieren und dann tatsächlich das auch in Form eines Newsletters rauszugeben, um eben genau nämlich diesen sozialen Medien ein Schnippchen zu schlagen, indem man sagt, wir verlassen uns nicht darauf, dass ein Algorithmus darüber bestimmt, ob wirklich unser Inhalt auch beim Nutzer ankommt, sondern zu sagen, das wollen wir selber in die Hand nehmen, wir wollen ein Newsletter rausgeben, wir wollen sozusagen selber die Inhalte an den Mann, an die Frau bringen und keine Intermediäre dazwischen. Und da schwankt schon immer ein wahnsinnig kritischer Blick mit, aber heute versuchen wir sozusagen auch noch irgendwie, ja, im weitesten Sinne auch nützliche Seiten aufzuzeigen.
Bleiben wir trotzdem nochmal beim Thema Kritik, kritischer Diskurs. Kommt dir dieser kritische Diskurs über das, was soziale Medien tun und welche Auswirkungen das eben auch auf die Gesellschaft hat in der Medienbranche insgesamt doch zu kurz?
Also es hat deutlich angezogen, was die Berichterstattung angeht. Ich denke, dass wir auch in Deutschland wahnsinnig viele gute Berichte mittlerweile über soziale Medien haben, über das Verhältnis und die Schnittstelle von Social Media zur Politik, zur Wirtschaft, zur Gesellschaft, zu letztlich jedem Einzelnen. Das kann man eigentlich tagtäglich, egal auf welchem Portal, sehen und erfahren. Und das ist ganz prima. Ganz, ganz häufig erlebe ich aber trotzdem noch eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Schreibenden sozusagen und dem Objekt und habe irgendwie das Gefühl, dass es durchaus sozusagen mit mehr eigener Erfahrung gespeist sein dürfte, worüber dort geschrieben wird. Weil häufig haben wir sozusagen so ein bisschen so einen akademischen Blick auf die Dinge und berichten nicht so richtig aus der Welt heraus, weil es sozusagen einerseits die Option natürlich über die Strukturen von den sozialen Medien zu sprechen, das ist interessant. Es ist aber gleichermaßen, und ich glaube, da kommen wir gerade hin, auch wahnsinnig wichtig, wirklich zu verstehen, was machen Nutzer eigentlich in diesen sozialen Medien? Also welche Form von Inhalte werden dort geteilt? Welche Auswirkungen hat es, wenn sich Nutzer in geschlossenen Räumen, also im privaten Gruppen und so weiter, dort organisieren. Und all diese Dinge, die kommen jetzt so langsam zum Tragen, davon darf es aber sehr, sehr gerne noch viel, viel mehr geben.
Wir hören es schon raus, ne? Also im Zentrum der Berichterstattung steht meistens Facebook oder sehr viel Facebook. Vor etwas mehr als einem Jahr, da hat Mark Zuckerberg ja selbst gesagt, Facebook sei kaputt und dass er sich jetzt in den folgenden Monaten kümmern wollte. Da sind ihm der ein oder andere Skandal dazwischen gekommen, Stichwort Cambridge Analytica. Wie hat sich in den letzten Monaten so dein Blick auf Facebook verändert?
Wie soll man das zusammenfassen? Also ich würde denken, dass Facebook Jahr um Jahr eigentlich gezeigt hat, dass sie vor allem daran interessiert sind zu wachsen, dass sie daran interessiert sind, gutes Geld zu verdienen, was sie auch wirklich auf phänomenale Art und Weise machen. Das sei ihnen unbenommen. Und dass ihnen sozusagen eigentlich die Sicherheit von Daten nur insofern ein Interesse ist, als dass das Geschäftsmodell möglichst nicht gefährdet werden soll. Und nicht so sehr, um wirklich Nutzer zu schützen, weil am Ende des Tages geht es darum, sozusagen die Nutzer zu nutzen, um Geld zu verdienen und nicht einen Service anzubieten, um Nutzern einen guten Service zu bieten. Und das ist ein Geschäftsmodell, mit dem ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Ich würde mich freuen, wenn Menschen sich sehr viel mehr darüber im Klaren werden, wie sozusagen dieses Geschäft funktioniert. Und da haben natürlich die Skandale letzten Monate vielen, glaube ich, ein bisschen besseren Eindruck von gegeben, aber sozusagen die Konsequenz, die daraus gezogen wird, ich bin jetzt bei Instagram oder ich nutze dann mehr WhatsApp anstatt Facebook, die ist natürlich Quatsch, weil auch da befindet man sich im Vorgarten von Mark Zuckerberg und bestellt sozusagen ebenfalls sein Feld.
Wenn du jetzt quasi mal so direkt im Vorgarten von Mark Zuckerberg eben diesen treffen würdest, was würdest du ihn fragen?
Na, mich würde tatsächlich am meisten interessieren, wie durchtrieben er ist oder ob er sich wirklich sozusagen auch in Anführungsstrichen nächtelang mit Freunden tatsächlich mal eben über diese Konsequenzen, die es für einzelne Nutzer hat, die es aber auch zum Beispiel für Gesellschaften hat. Ne? Wir denken an das Beispiel in Myanmar, wo Facebook irgendwie maßgeblich daran beteiligt ist, dass die Rohingya dort vertrieben wurden. Ob ihm das schlaflose Nächte bereitet oder ob er wirklich eigentlich so durchtrieben ist und nur darüber nachdenkt, was das sozusagen am Ende des Quartals mit den Zahlen macht.
Glaubst du, dass Facebook weiß, was es tut?
Ich habe so ein Stück weit die Ahnung bekommen in den vergangenen Monaten und auch Jahren, dass Facebook tatsächlich mittlerweile so groß ist, dass nicht alle Mitarbeiter und tatsächlich auch sozusagen auf der Führungsebene über alle Prozesse so haargenau Bescheid wissen. Ich glaube, das ist bei so einem Unternehmen auch vielleicht gar nicht wirklich möglich, dass aber gerade sozusagen auch die Art und Weise, wie eben mit diesem Unwissen umgegangen ist, teilweise so nonchalant darüber kommt, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, irgendwie scheint ihm das dann, also Mark Zuckerberg oder auch Sheryl Sandberg, auch doch irgendwie gar nicht so wichtig und man entschuldigt sich dann, aber auf die Entschuldigung folgt dann sozusagen auch der nächste Skandal und irgendwie scheint dieses Unternehmen mittlerweile so groß zu sein, dass es gar nicht mehr so richtig sozusagen intern reguliert werden kann und von daher auch wirklich die Frage dann, wie es von außen überhaupt reguliert werden sollte.
Was interessant ist, du selbst nutzt Facebook ja nicht mehr aktiv. Kann man denn über etwas berichten, was man nicht nutzt?
Also es gibt ja schon die Möglichkeit, sich Recherche-Accounts anzulegen und sozusagen dadurch weiterhin zu verstehen, wie diese Apps funktionieren. Und ich glaube, es ist, also man muss schon ganz genau hinschauen. Also für mich hat tatsächlich Facebook als Plattform keinen Mehrwert mehr. Ich habe keinerlei sozusagen Bekannte, Freunde, Verwandte, die dort irgendwie posten. Das heißt, also es ist in der Tat interessant, das beruflich zu nutzen. Und diesen beruflichen Kosmos, den kann ich ganz gut durchdringen, indem ich halt diese Recherche-Accounts benutze. Und am Ende ist es irgendwie, also ich vergleiche das immer so mit so einem Terrorismus-Experten oder wer auch immer, der muss auch keine Bomben selber bauen, um irgendwie zu wissen, was es mit Terrorismus auf sich hat.
Was ist so deine Einschätzung? Worüber sollten sich Medienmacher beim Thema Social Media für ihre Arbeit viel häufiger Gedanken machen?
Naja, wir hatten jetzt ja in den vergangenen Monaten oder das ganze letzte Jahr war eigentlich von dieser Debatte Time Well Spent geprägt, also sozusagen der Frage, ist es eigentlich eine gute Zeit, die Nutzer mit den sozialen Medien verbringen, die Nutzer mit ihren digitalen Endgeräten verbringen? Und da gab es dann irgendwie Bemühungen von Facebook und aber auch von Apple, irgendwelche Dashboards einzuführen, die eben aufzeigen, wie lange man jetzt schon wieder auf Facebook surft oder wie lange man schon wieder sein iPhone benutzt hat. Und diese ganze Debatte, die fand ich total gut so, aber ich fand es ein bisschen schwierig, dass Medienschaffende sozusagen eigentlich gar nicht ihre eigene Position dabei reflektiert haben, weil wir im weitesten Sinne Medienschaffende sind es ja letztlich auch, die dafür Sorge tragen, dass Nutzer morgens als erstes, wenn sie aufwachen, quasi ne, über Notifications auf ihrem Smartphone, wie so eine Art To-Do-List erstmal abarbeiten müssen. Hier ist ein neuer Artikel, da ist ein neuer Tweet, da ist ein neuer Instagram-Post. Das heißt, wir bespielen ja sozusagen selber diese Kanäle ganz massiv und sorgen auch ein Stück weit dafür, dass Nutzer mit irgendwie Inhalten überfrachtet werden. Und ich hätte mir gewünscht, dass dort sozusagen eine größere Selbstreflexion stattfindet. Die ist aber eigentlich für meinen Dafürhalten bislang komplett ausgeblieben.
Ich finde toll, dass du Time Well Spent hier erwähnst. Da würde ich gerne noch mal kurz drüber nachdenken. Ich habe da nämlich so eine These, da interessiert mich echt deine Einschätzung. Man hört ja manchmal so im Bekanntenkreis, dass einige so erzählen, ja, ich habe jetzt erstmal die mobile App gelöscht, nutze es jetzt nur noch im Browser, einfach um mich selber zu schützen und um tatsächlich auch irgendwie nicht so viel Zeit einfach zu verplempern, weil das sind ja echt Zuckerwatte-Produzenten, diese Social-Media-Konzerne. Und am Ende des Tages müssen wahrscheinlich, dass diese einzelnen Geschichten sich so gehäuft haben, dass in den Statistiken von Facebook und Co. Das so drastisch ist, dass die App dann nicht mehr genutzt wurde, dass sie gesagt haben, okay, wir können nicht mehr einfach nur auf Verweildauer optimieren, wozu ja auch dieser ganze passive Konsum dann geführt hat. Und dass sie dann das auf einmal, dass diese Time Well Spent Bewegung befeuert hat. Glaubst du, dass da was dran ist oder vermutest du da andere Ursachen hinter?
Also ich glaube, dass die Nutzer schon eine ganze Weile Facebook sehr viel passiver nutzen. Das hat aber für mein Dafürhalten mehr was damit zu tun, dass der Newsfeed von Facebook tatsächlich arg gelitten hat in den vergangenen Jahren. Was wiederum damit zu tun hat, dass wirklich unfassbar viele professionelle Medienanbieter sozusagen eben sich dort tummeln und versuchen, um die Gunst der Nutzer zu buhlen, um Aufmerksamkeit zu buhlen. Dass aber nach wie vor sozusagen auch die geliebte oder verhasste Cousine ihre Hochzeitsfotos dort postet und sozusagen alles miteinander um Aufmerksamkeit ringt und Facebook nicht mehr so richtig in der Lage war, sozusagen den Newsfeed wirklich so zu strukturieren und zu organisieren, dass sich Menschen dort wohlgefühlt haben und dass Menschen wirklich gesagt haben, okay, ich möchte gerne in dieser Lotterie ebenfalls um die Gunst meiner Freunde mitbuhlen und schauen, ob sozusagen mein Post, den ich dort absetze, auch bei meinen Freunden wirklich landet und sich Nutzer sozusagen deswegen ein Stück weit davon entfernt haben und gesagt haben, wir wollen eigentlich uns lieber in Gefilden aufhalten, wo wir sicher gehen, dass wir unsere Freunde erreichen. Also Stichwort Messenger oder Stichwort Gruppen. Dort weiß ich sozusagen, mit wem habe ich es zu tun. Ich habe mehr oder weniger eine 1:1 Kommunikation und kann wirklich sicherstellen, dass meine Inhalte auch beim Gegenüber landen. Und das hat so für meine, so auf meine Sichtweise dazu geführt, dass Nutzer sich eben von Facebook, der App sozusagen, ein Stück weit abgewendet haben und sich mehr anderen Apps hingewandt haben. Weil diese Time-Well-Spent-Bewegung hat ja irgendwie deutlich gemacht, dass ja, Facebook, böse, 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 aber wie gesagt, Messenger florieren ja ohne Ende und ich glaube, die Verweildauern in Messenger bzw. die Nutzungshäufigkeit von Messengern war nie so hoch wie heute. Also von daher, das ist so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche.
Mhm. Irgendwie kann man ja aber doch so, finde ich, den Eindruck haben, dass das Thema Social Media fast ausschließlich irgendwie zurzeit so ein mehrheitlich negative Aspekte parat hält. Wo siehst du denn auch positive Themen oder Aspekte?
Also es gibt in der Tat immer sozusagen eher diese europäische oder diese amerikanische Lesart, dass wir uns anschauen, was die Konzerne sozusagen alles Böses machen. Gleichwohl müssen wir uns natürlich vor Augen führen, dass es in ganz, ganz vielen Regionen dieser Welt um zum Beispiel eine freie Presse oder überhaupt eine diverse Medienlandschaft nicht allzu gut bestellt ist und dass dort natürlich so Kanäle wie Facebook oder aber auch Twitter oder eben auch WhatsApp Möglichkeiten bereitstellen, wirklich Menschen zu informieren, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich abseits sozusagen von regierungstreuen Presseorganen über die Welt zu informieren. Und da spielen diese Technologiekonzerne wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Und das darf man auch nicht gering schätzen. Ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang nicht unbedingt schon wieder an den arabischen Frühling erinnern, weil der hatte, das wird ja mal sozusagen dann so als, ja, wie soll man sagen, so als Paradebeispiel genannt. Ich glaube, der arabische Frühling hat gezeigt, dass das funktioniert, dass gleichermaßen aber genau über die gleichen Kanäle dann auch alle wieder ausgespioniert werden können und kalt gemacht werden können, im wahrsten Sinne des Wortes leider. Aber trotzdem sozusagen diese Option, Menschen eben Kanäle an die Hand zu geben, über die sie sich informieren können, über die sie sich austauschen können, ist in vielen Ländern der Welt wirklich richtig, richtig viel wert. Und das vergessen wir natürlich manchmal, wenn wir hier in Deutschland über Datenschutz und dergleichen reden.
Zurzeit reden ja auch viele über die App TikTok. Es geht ja auch mal darum, so was ist das nächste Ding, wo gibt es gerade einen großen Zuwachs und was entsteht auch vielleicht außerhalb der Facebook-Family. Was muss man zurzeit über diese App wissen?
Na, man... Also ich glaube, wir haben tatsächlich in den letzten Monaten viele, ja letztlich ja schon seit Beginn Social Media immer viele Apps kommen und gehen sehen. Und bei TikTok fühlt es sich momentan so ein bisschen danach an, als wäre TikTok gekommen, um zu bleiben. TikTok ist mittlerweile, was die Zahlen angeht, die offiziellen Zahlen, mit so groß wie Snapchat und größer als Twitter in Deutschland. Insbesondere irgendwie deswegen so interessant, weil es ein ziemlich breites Publikum anspricht. Also wenn man mal die App nutzt, dann stellt man fest, okay, da sind wahnsinnig viele Teenager, klar, die irgendwie tanzen oder Lip-Sync machen etc. Das ist nett und witzig, ist irgendwie ganz spaßig. Aber es sind eben tatsächlich auch ganz, ganz, ganz normale Menschen, die dort sozusagen diese App nutzen. Und das ist irgendwie das Schöne und das hat irgendwie so dieses Momentum. Es sind eben nicht die Influencer und es sind nicht die Politiker und es sind nicht die Journalisten und es sind nicht die PR-Profis, sondern es sind ganz normale Menschen, die dort in dieser App sozusagen an irgendwelchen Challenges teilnehmen, die sich irgendwie präsentieren. Und das sieht manchmal etwas, wie soll man sagen, das sind halt ganz, ganz, ganz freundliche Videos, die man sich dort anschauen kann. Und das macht Spaß. Und gleichermaßen passiert das alles vor dem Hintergrund, dass es halt zu einem chinesischen Konzern gehört, zu ByteDance. Und wir nicht so wirklich ein ganz gutes Bauchgefühl haben können mit Blick darauf, was eigentlich mit den ganzen Nutzerdaten passiert, wie was dort vermessen wird und wie Kommunikation überwacht wird etc. Und da wird es sicherlich in den kommenden Monaten unfassbar viele Berichte zu geben.
Was glaubst du denn, wie lange tatsächlich es da dort so heimelig bleibt? Also ist nicht zu erwarten, dass die ganzen, die du gerade aufgezählt hast, die Medien, die Politiker, die ich weiß nicht wer jetzt auch versuchen, dann dort mitzumischen und das dann doch irgendwie wieder verändern?
Ja, leider ja. Das ist tatsächlich immer so der Lauf der Dinge. Also das haben wir bei Facebook natürlich ganz massiv erlebt. Wir haben es bei Instagram oder erleben es gerade bei Instagram. Ne? Wir haben irgendwie den Kollegen Habeck, der sagt, ich mache kein Twitter mehr, aber jetzt postet er Artikel auf Instagram. das ist so der Gang der Dinge. Das ist schlüssig. Ja, es ist schlüssig, klar. Da ist das Publikum, da gibt es ja auch tolle Spielarten oder Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Ob habe ich dann demnächst seine Texte bei TikTok tanzt, weiß ich nicht. Aber wäre es sozusagen eigentlich komplett logisch, dass wir neben Red Bull und neben der NBA, die mittlerweile schon sehr prominent auf TikTok unterwegs sind, natürlich auch viele andere große internationale Häuser und Player dort sehen.
Was mit Medien? Das selbst gründende Medienmagazin.
Martin Fehrensen ist bei uns zu Gast, der Gründer des Social Media Watchblogs. Er hat für das ZDF gearbeitet, er hat für Bento gearbeitet. Inzwischen ist er selbstständig unterwegs und hat aus dem ehemaligen, Nebenbei-Projekt jetzt einen Hauptjob gemacht. Was er dabei gelernt hat, darüber reden wir jetzt mit ihm.
Martin, nimm uns aber doch nochmal bitte mit zurück in das Jahr 2012. Damals da hattet ihr das Social Media Watchblog mit einigen Mitstreitern gestartet. Das war ja doch noch eine ganz andere Zeit, oder? Was war eure Motivation?
Also die Motivation bestand tatsächlich in erster Linie darin, die Gesellschaft mehr mit Social Media vertraut zu machen. Wir hatten irgendwie damals das Gefühl, dass es wahnsinnig schnell so ein Marketing-Thema geworden ist. Also wie kriege ich mehr Follower, wie kriege ich mehr Likes, wie kriege ich mehr Reichweite, pipapo. Dass aber diese Diskussion darum, was machen eigentlich die sozialen Medien mit Gesellschaft, was machen diese sozialen Medien mit Politik und dergleichen, dass die viel zu kurz kam. Und es gab Berichte, auch damals schon natürlich zu diesen Themen, aber in allererster Linie tatsächlich aus dem angelsächsischen Raum stammend. Und wir wollten gerne sozusagen die, wenn man so möchte, die deutsche Debatte anreichern eben mit diesen Diskussionspunkten und hatten deswegen das Social Media Watchblog gestartet.
Und vor 2 Jahren, da kam dann so ein großer Umbruch. Da hast du dir viele Gedanken über die Zukunft des Projekts gemacht. Was ist da passiert?
Also ich hatte in der Tat das große Glück, beim ZDF zu lernen, beim ZDF danach 3 Jahre tätig zu sein, dann für Spiegel sozusagen Bento mitzugründen und habe in dieser ganzen Zeit aber das Social Media Watchblog nie so richtig loslassen können, sondern im Gegenteil, habe mit wahnsinnig tollen Kollegen das überall die ganzen Jahre weiter betreiben dürfen und hatte dann irgendwann diese Idee, Mensch, das Lesen irgendwie quasi pro Ausgabe 5.000 6.000, 7.000 Medienmacher aus Deutschland. Also sozusagen eigentlich eher, wenn man so möchte, so ein B2B-Geschichte, also gar nicht so richtig für die breite Gesellschaft dann am Ende. Also natürlich war jeder herzlich eingeladen oder ist jeder herzlich eingeladen, aber es haben vor allem wirklich auch Leute aus dem sozusagen professionellen Medienumfeld gelesen. Und irgendwie hatte ich dann die Idee, Mensch, wenn ich 10 Stunden für Bento arbeite und danach noch 4 Stunden in das Social Media Watchblog investiere und es trotzdem als Projekt oder als Produkt sozusagen funktioniert, vielleicht kann ich damit ja tatsächlich auch Geld verdienen. Und dann gab es sozusagen die Idee, das erstmal stückweise zu implementieren und die Leute sozusagen darum zu bitten und zu fragen, Mensch, bestünde denn die Bereitschaft auch für diesen Service, den wir anbieten, zweimal die Woche eben die wichtigsten Themen zusammenzufassen, damit man selber eben quasi nicht die 300 Blogposts lesen muss, sondern das aufbereitet bekommt, würde dafür jemand Geld bezahlen. Und dann gab es wirklich so ein initiales Momentum, wo einfach so viele Leute direkt gesagt haben, ja klar, und wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, warum es das umsonst gibt, dass ich mir gedacht habe, okay, wow, das ist so ein krasses, gutes Feedback, das könnte man wahrscheinlich ausbauen. Und dazu ist es dann genau letzten Herbst gekommen.
Und wie kam es dann tatsächlich ganz konkret dazu, dass du gesagt hast, aus dem Unterstützermodell mache ich jetzt ein Paid-Only-Modell?
Das hatte so ein Stück weit den Hintergrund, dass man sich bei so einem Newsletter-Projekt mit so einer doch durchaus spitzen Zielgruppe natürlich ständig mit der Frage konfrontiert sieht, wie skaliert das? Habe ich dann irgendwann 100.000 Abonnenten? Wahrscheinlich eher nein, weil dafür ist sozusagen dann doch am Ende des Tages zu speziell, es ist zu nischig, aber genau sozusagen in dieser Nische halt eine Chance zu erkennen und zu sagen, es befriedigt sozusagen ein ganz spezielles Bedürfnis bei eben meinen Lesern und die sind sozusagen, oder die schätzen diesen Newsletter wirklich als Service und sind mehrheitlich dann auch in der Tat bereit, dafür Geld auszugeben. Und dann hatte ich, wie gesagt, mit einer gewissen Vorlaufzeit von 6, 7, 8 Monaten ein bisschen abgeklopft, was dann wohl dabei rumkommen könnte. Habe auch meine Leser über mehrere Monate hinweg sozusagen auch befragt, was wäre sozusagen ein Preis, den wir sozusagen dafür aufsetzen können. Da haben sie mich fürchterlich abgerippt, also ist viel zu günstig. Aber sei es drum, der Quatsch, aber das hat sich dann alles so gefunden und hatte dann darüber hinaus sozusagen das große Glück, dass ich eben nicht nur über Steady private Abonnenten für dieses Projekt begeistern konnte, sondern tatsächlich auch viele Firmenabos generieren konnte. Das heißt also, keine Ahnung, ZDF, Deutsche Welle, Weiß, Gruner und Jahr, Gründerszene und viele weitere sind sozusagen als Firma Abo von diesem Newsletter und bezahlen dann eine Summe X im Jahr, um eben sozusagen ihren Mitarbeitern auch diesen Newsletter anzubieten. Und das hatte so in der Gesamtgemengelage dann einfach, es hat gut angefangen und dann war irgendwie völlig klar, okay, das möchte ich jetzt hauptberuflich machen.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, ne, also normales der normale Preis nicht ermäßigt ist 4,58 pro Monat. So, und wenn ich jährlich zahle, kann ich sogar nochmal 8% sparen. Hatte ich jetzt gerade auch gar nicht auf dem Schirm, was du da mit aufrufst. Aber dieser Prozess ist ja interessant. Also vielleicht überlegen sich das ja auch tatsächlich einige Medienmacher, die mit eigenen Projekten unterwegs sind. Welche Argumente hast du denn so abgewogen bei diesem Entscheidungsprozess? Was war so das Für und was war das Wider?
Also ich habe in den Jahren zuvor mich auch ganz, ganz stark sozusagen mit Digitalisierungsfragen im Bereich Journalismus auseinandergesetzt und habe mir viele verschiedene Geschäftsmodelle angeschaut und fand es irgendwie die ganze Zeit immer total spannend sozusagen zu sehen, dass es jetzt und aber halt in den Jahren zuvor peu à peu die Möglichkeit gibt, Nutzer tatsächlich direkt oder Leser, Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, sozusagen direkt als Kunden zu gewinnen. Also wirklich ohne, im weitesten Sinne ohne Mittelsmänner. Also man braucht eine Plattform, die das für einen regelt, weil ich möchte nicht sozusagen die ganzen Banküberweisungen entgegennehmen. Also von daher, diese Plattformen sind super, ob Patreon oder Steady, wunderbar, die helfen einem dabei. Aber sozusagen wirklich eine direkte Beziehung zum Leser aufzubauen, ist eine unglaublich coole Sache. Es hilft mir sozusagen auch in meinem täglichen Arbeiten. Ich kriege wahnsinnig wertvolles Feedback zu meinen Newslettern. Ich beschäftige mich zwar mit den Inhalten, die ich für den Newsletter aufbereite, aber genauso viel eben tatsächlich auch mit den Zuschriften, mit dem Feedback, das ich von meinen Lesern erhalte und kann dadurch sozusagen ganz anders arbeiten. Also ich bin wirklich ganz arg an einem Thema dran, nämlich was Social Media für Politik, Gesellschaft und Medien macht und kann aber gleichermaßen sozusagen in einen fortwährenden Dialog mit meinen Lesern eintreten, was ich ansonsten so weder beim ZDF erlebt habe, noch bei Bento erlebt habe, noch in anderen Medienhäusern sehe. Und dieser Austausch ist unglaublich wertvoll und total ja und begeistert mich einfach.
Stichwort Begeisterung, was würdest du sagen, Stand heute, wie hat die Umstellung geklappt, wie gut?
Tatsächlich überraschend gut. Also ich hatte so eine Hausnummer aufgerufen von knapp 700 Abos, die ich so erreichen müsste, damit das irgendwie funktioniert. Da hatte ich aber sozusagen die institutionellen Kunden noch nicht mit eingerechnet. Und jetzt bin ich sozusagen bei 700 Steady-Abos, Pi mal Daumen. Alleine das ist wunderbar. Und on top sozusagen diese institutionellen Kunden zu haben, ist ermöglicht mir, dass ich ganz, ganz, also hauptberuflich davon leben kann, genau.
Gab es doch etwas, so ein Detail oder so etwas in der Umstellung, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt rückblickend nicht mehr so machen?
Na, ich glaube, ich war schon sehr nett. Also nett, das klingt jetzt total doof, aber ich habe dieses Social Media Watchblock ja quasi 7, 8 Jahre lang beackert und habe dann wirklich meine Leser maximal sacht auf diese Umstellung vorbereitet und noch eine E-Mail und nochmal und hast du nicht und dann sogar persönlich angeschrieben und übrigens und das kommt jetzt und ich glaube, da hätte man sich doch vielleicht die ein oder andere Mail sparen können. Also es gab da noch manchmal das Feedback so nach dem Motto, du Martin, ganz im Ernst, das kostet was, es ist okay, so ich zahle dafür, wunderbar, alles in Ordnung. Und ich glaube, da war ich etwas zu vorsichtig und ist auch schwierig, da den richtigen Ton zu treffen und vielleicht hat es auch dazu geführt, dass dann doch so viele Leute mitgezogen sind, aber irgendwie fand ich das am Ende, das war schon sehr persönlich für meine Verhältnisse.
Wie machst du denn heute eigentlich auch neue Zielgruppen auf deinen Newsletter aufmerksam?
Tja, da bin ich ich tatsächlich in der glücklichen Position, dass ich bislang nicht ein einziges Mal auf Akquise war. Also ich habe nicht einmal Werbung geschaltet, ich habe nicht einmal sozusagen irgendwie andere Multiplikatoren sozusagen aktiv genutzt, um auf dieses Angebot aufmerksam zu machen, sondern das läuft tatsächlich alles über Mund-zu-Mund-Propaganda, Kollegen empfehlen Kollegen. Ich kann momentan davon prächtig leben, so, das ist völlig in Ordnung. Bin vielleicht, wenn überhaupt, dann glaube ich jetzt so in den nächsten Monaten an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn das noch bedeutend weiter wachsen soll, dann gäbe es jetzt sozusagen unter Umständen auch ein Stück weit die Ressourcen, um tatsächlich auch mal in so einen Akquiseprozess reinzugehen. Aber am Ende des Tages bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, wie es sich bislang entwickelt hat. Und freue mich einfach, dass wirklich Kollegen eigentlich tagtäglich anderen Kollegen empfehlen und sagen, Mensch, hol dir das mal, das ist ein sinnvoller Service.
Hast du die Tipps für was mit Medienmacher, die vielleicht sich überlegen, ich gehe schwanger mit meinem eigenen Projekt, aber manchmal hält es einem ja noch so ein bisschen zurück. So, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, man braucht tatsächlich einen relativ langen Atem. Also das mein Projekt, wie gesagt, das ist irgendwie über 5-6 Jahre gewachsen. Ich denke, das geht auch schneller, aber definitiv nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, man muss ein relativ klares Produkt haben, also wirklich ein Stück weit auch einen Mehrwert haben, sei es, dass man Geschichten auf eine Art und Weise erzählt, die man sonst so nirgendwo bekommt, oder sei es eben, dass man Inhalte aufbereitet in einer Form, die für den Leser, für den Hörer, wie auch immer, tatsächlich so sonst nirgendwo zu bekommen sind. Weil das Schlechteste, was man machen kann, ist halt so eine Form von MeToo. Und da sind wir ein Stück weit am Anfang von eurer Sendung, weil natürlich irgendwie auch bei den regionalen Zeitungshäusern das irgendwie zu sehen ist, dass da wahnsinnig viel Duplikate irgendwie im Umlauf sind und man nicht so richtig weiß, okay, was ist jetzt irgendwie noch das Alleinstellungsmerkmal von diesem Titel. Und deswegen glaube ich persönlich auch fest an die Nische, also wirklich daran, dass Journalisten, aber auch interessierte Bürger, die sich mit einem Thema sozusagen sehr, sehr gut auskennen, dass die große Chancen haben, wirklich mit so einem Thema auch zu reüssieren und dann ein Publikum zu finden. Sicherlich nicht zwangsläufig in den Hunderttausenden, aber sehr wohl vielleicht in den Tausenden, und in der Lage sein werden, sozusagen darüber auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich glaube, man muss darf an die Nische glauben und darf auch daran glauben, dass eben diese Plattformen wie zum Beispiel Patreon, Steady etc. Durchaus einen Lebensunterhalt finanzieren können.
Das finde ich auch, das schließt sich auch fast ein bisschen der Kreis, weil jetzt haben wir es nicht mehr geschafft, über Trends in Social Media zu sprechen. Aber ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel auch Nische ein Thema in Social Media ist. Also, dass du dort nicht mehr mit allgemeinen Themen oder mit Inhalten um die Ecke kommen kannst, die du überall bekommen kannst, und dass die Nische da auch eine gewisse Rolle spielt. Aber das können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle vertiefen. Martin, wir sagen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ein bisschen aus deiner Arbeit geplaudert hast und auch mal einen Blick hinter die Kulissen des Social Media Watch Blogs dann auch uns gegeben hast. Dank dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn ihr mal schauen wollt, socialmediawatchblog.de ist die Adresse. Da könnt ihr dann auch gucken, wie das so mit der Anmeldung klappt, wenn ihr das noch nicht kennt. Herr Pähler.
Ja, können wir das eigentlich als institutionelles Abo für Was mit Medien auch kriegen? Bestimmt.
Müssen wir mal fragen. Vielleicht macht Martin uns einen guten Preis.
Ja, vielleicht.
Ja. Und ich glaube aber tatsächlich, Herr Pähler.
Es lohnt sich auch, es einfach so zu machen, ne?
Mhm. Nimmst du dann ermäßigt das Abo? Sich darauf
das Jahr des Jahres, aber 8% die nehme ich mit.
Okay, du zahlst gleich ein Jahrzehnt, machst du dann, ne?
Ja, genau. Ich buche das durch bis 2030.
Ach, sehr schön. Dann hol schon mal deine Platin-Kreditkarte. Mhm. Wir haben uns nächsten Donnerstag wieder und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.